Ich finde es wichtig, dass man über die Mütter spricht in der Gemeinde und über die Frauen. Wir Väter sind nicht unwichtig, aber bilden wir uns nichts ein. Es ist ja nicht nur die Familie, in der die Mutter eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Es ist auch die Gemeinde. Manchmal denken wir, dass die Urgemeinde, also die erste, die gleich nach Jesus sich im ersten Jahrhundert entwickelt hat, dass die so entstanden ist, weil da so gestandene Männer und Väter wie Paulus und Petrus und wie sie alle hießen, so stark gepredigt haben und dann wurden Menschen getauft und die Gemeinde ist gewachsen. Das stimmt ja nur halbwegs. Die Urgemeinde ist eigentlich gewachsen wegen den Müttern. Wisst ihr das? Nun denkt ihr, wie denn das? Ja, die Gemeinden im ersten Jahrhundert, sie versammelten sich ja in Häusern. Die Christen hatten nicht so schöne Gotteshäuser, wie wir das heute haben, sondern sie versammelten sich in Oikos, im Haus. Und wer hatte im Haus das Sagen? Die Mutter. Und wer bereitete das Haus vor? Die Mutter. Und wer wischte hinter ihnen hinterher alles ab? Auch die Mutter. Und deswegen kann ich schon mit gutem Gewissen sagen, dass eigentlich die ganzen Oikos-Systeme, sie lagen in der Verantwortung der Frauen. Wenn es die nicht gegeben hätte, der Peter und der Paulus. Stimmt ihr zu? Ja, ja, tatsächlich, das sind Fakten. Peter und Paulus sind auch wichtig. Und heute setzen wir unsere Predigt fort und reden über einen jungen Mann, der keine Mutter hatte. Und seine Mutter ist ja gestorben, als sein jüngerer Bruder geboren wurde, der Benjamin. Und so hatte er nicht dieses Vorrecht, Vater und Mutter zu haben. Und er hatte einen Vater. Nun, der Vater kann keine gute Mutter sein. Der Vater kann eventuell ein guter Vater sein. Aber wir wissen, dass in seinem Fall, wie auch in unseren Fällen, auch die Väter nicht perfekt sind. Und von daher hatte Josef sehr ungünstige Lebensumstände. Und wir haben das letzte Mal über ihn gesprochen und diese Lebensumstände, die er hatte, die hatten wir beschrieben als sehr verletzend und sehr schwierig. Und wissen, dass entweder in seiner persönlichen Erfahrung oder in seiner Familie oder zuvor, auf jeden Fall war da diese Atmosphäre, in der es einfach viele Intrigen und Verletzungen gab, die er irgendwie mitbekommen hat und die auf ihn eingewirkt haben müssten. Und wenn man sich das Ganze angesehen hat, was da beschrieben ist, in 392 biblischen Versen, dann kommt man zu dem Schluss, dass eigentlich dieser Junge so in seinem Erwachsenwerden durch die vielen negativen Einflüsse und Verletzungen eigentlich stark psychosozial geschädigt werden sollte, hätte sein müssen, wie auch immer. Wir merken aber, dass das so nicht eingetreten ist. Und dass, wenn in unserem Leben auch Krisen kommen, und sie kommen. Und Krisen sind dann so Situationen, wo es nicht mehr weitergehen kann. Die bedrohen uns auch manchmal. Und wir müssen uns entscheiden, entweder wird daraus ein Sieg oder eine Niederlage. Aber so geht es nicht mehr weiter. Und Josefs Leben war in einer Krise, er war verkauft von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten. Und nach dieser schweren Kindheit kommt eine noch schwierigere und kompliziertere Jugend mit 17 Jahren in einem fremden Land als Sklave und unter Umständen, die sich keiner von uns wünscht. Und dennoch, als ein Jahrzehnt vergeht, stellen wir fest, dass wenn er schon seine eigenen Kinder bekommt, dass er eigentlich überwunden hat. Und wie hat er das überwunden? Und wie können wir unsere Lebenskrisen in Siege umwandeln, anstatt in Niederlagen mit Gottes Hilfe? Das lernen wir von Josef. Das letzte Mal, und ich wiederhole das einfach mal, damit wir das Ganze haben, in ein paar Sätzen, okay? Das letzte Mal haben wir gesagt, seinem ersten Sohn gab er den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Gott hat mich vergessen lassen, meine Vergangenheit. Nein, er hat sie nicht vergessen, er liebt sie immer noch, er denkt an sie, aber er hat loslassen können, vergessen können, all die Verletzungen, wie durch Vergebung. Gott hat es ihm geschenkt, dass er sich selbst einschätzen könnte, auch als einen Sünder. Dass er auch seine Familie und die ganzen komplizierten Umstände auch durchdenken konnte. Dass er zum Teil auch die Leute verstehen konnte, dass er loslassen konnte, weil Gott war mit ihm und hat ihn gesegnet. Und Gott hat auch ihm vergeben, und wenn wir Vergebung bekommen, dann können wir sie auch weitergeben. Wenn wir sie nicht bekommen, haben wir nichts weiterzugeben. Und er entwickelte diese Einstellung und wurde frei. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht frei werden von unserer Vergangenheit, die uns eventuell bedrückt, von Verletzungen, die wir eventuell tragen, oder wenn wir anderen Verletzungen zugefügt haben, in beiden Situationen, in der einen werden wir schuldig und sollten Buße tun, frei werden, Vergebung erfahren. Und im anderen Fall sind wir die Täter und beziehungsweise sind wir die Opfer. Und wenn wir da nicht vergeben, bleibt in uns eine Bitterkeit. Und die zerfrisst uns von innen. Auch wenn wir Opfer sind, ist Vergebung ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir eben so verkrampfte Persönlichkeiten, ja, die irgendwo Dinge nicht gelöst haben aus der Vergangenheit. Die holen uns ein, auch wenn wir dessen nicht bewusst sind. Und dann sehen wir Leute, die sind uns nicht mehr sympathisch. Wir wissen aber nicht mehr, warum. Wir mögen sie nicht. Wir mögen auch nicht die wie sie aussehen und uns an die erinnern. Frei werden von der Vergangenheit, das hilft uns, dass wir die Krise überwinden. Und heute geht es dann noch ein Stück weiter. Da ist die Frage gestellt, er hat einen zweiten Sohn, ne? Jetzt geht es nicht mehr um die Vergangenheit. Dem zweiten Sohn gibt er den Namen, den Gott, Ephraim, denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Um im Leben weiterzukommen, ist es wichtig, dass wir die Vergangenheit los sind, die uns eventuell belastet. Aber dann ist auch dieser Blick nach vorne notwendig. Er sagt, Gott hat es mir geschenkt, er hat mich wachsen lassen. Ich habe nichts machen können. Aber es ist die Gnade Gottes. Ich habe es bekommen. Und er hat diese starke Glaubensbeziehung gehabt. Und er sagte, ich konnte die Vergangenheit loswerden und dann ich konnte in diesen Umständen wachsen in dem Lande meines Elends. Das ist ein sehr interessantes Leben. Das Vaterhaus und die Vergangenheit waren nichts, woran er sich erinnern wollte. Und das Land, in dem er lebt, ist auch das Land seines Elends. Also Josef ist tatsächlich einer, den sein Vater Jakob am Sterbebett beschreibt, als einer, den die Bogenschützen umzingelt haben. Was ist das für ein Leben, der von allen Seiten umzingelt ist? Und er hat es geschafft. Er konnte siegen. Die Frage ist, wie hat er das denn getan? Was heißt das, dass er da frei wurde von der Vergangenheit und offen wurde für die Gegenwart und für die Zukunft? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für uns Christen, für alle. Denn diese 392 Verse in der Bibel sprechen von einer Wichtigkeit seiner Person. Na, alle Worte in der Bibel sind wichtig, aber ihr habt zum Beispiel Personen, denen nicht viel Raum beigemessen wurde. Zum Beispiel habt ihr Menschen, die werden nur nebenbei erwähnt, manche auch ohne Namen, manche nur in einem Nebensatz oder nur in einer Liste aufgelistet. Und es gibt solche, die werden nicht einmal aufgelistet. Aber wenn jemandem 392 Verse gewidmet werden, dann ist das ein Gewicht. Wir sollten überlegen, warum Gott das so zuließ, dass diese Biografie so massiv dargestellt wird. Sie hat uns was zu sagen, besonders uns, die wir leben in einer schwierigen Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Worin ist er gewachsen? Er ist darin gewachsen, dass er eine Zukunftsperspektive entwickeln konnte. Es ist ganz schwierig, wenn man nur in Vergangenheit lebt und besonders, wenn die Vergangenheit nicht so schön war. Aber wenn man frei wird davon, dann hilft Gott einem, sich selbst irgendwie auch zu verstehen und dann nach vorne zu blicken. Und als er eben diese Zukunftsperspektive für sich entwickelt hat in seinem Kopf, dann war sie nicht nur auf ihn selbst gerichtet, sondern er hatte auch immer und vor allem andere im Blick. Und da ist Josef Jesus sehr ähnlich. Woran mache ich das fest? Schaut mal. In diesem nächsten Slide. Josef hat sein Leben eingesetzt für das Gemeinwohl in diesen elenden Umständen, wie er sie nennt, mit dieser elenden Vergangenheit. Was ist mit uns, die wir vielleicht eine gute Vergangenheit haben und perfekte Umstände und verlieren dennoch den Sinn und verlieren dennoch die Perspektive für die Zukunft? Ist das möglich? Ich denke ja. Aber bei ihm, wir merken, dass er irgendwo für die anderen immer sich eingesetzt hat, für das Gemeinwohl. Und er legte die Offenbarung Gottes aus. Gott hat ihm Visionen gegeben. Und er hat es weitergegeben an viele Menschen. Er war ein Vorbild an Moral. Das nächste Mal reden wir über Charakterbildung, Josef und Charakter. Und wie entsteht das? Er war einer, der Fortschritt brachte allen seinen Arbeitgebern, dem ersten und dem zweiten und dem dritten, im Gefängnis, wo auch immer. Wo er sich eingesetzt hat, hat er sich nicht irgendwie zurückgehalten. Da gab es Prosperität, da sind Dinge gewachsen, er hat sich der Arbeit angenommen, gewissenhaft. Dann führte er seine Frau und seine Kinder zu einer wahren Spiritualität. Er hat sich für seine Familie eingesetzt. Und wir werden darauf noch zurückkommen. Er hat das Leben von Millionen Menschen gerettet, oder Gott über ihn, in dieser Hungersnot. Da hat er die Ägypter, aber auch viele andere Nachbarvölker mit Nahrung über Jahre versorgt. Und durch Vergebung vereinigte er seine eigene Familie, Volk, Stamm und er bereitete es auf die zukünftige Mission Gottes, denn aus seinem Stamm bzw. aus seiner Familie wird der Messias kommen. Jetzt ein paar Beispiele, okay? Gehen wir mal zu seiner Familie. Als in Ägypten dieser Zustand war, dass Gott sich offenbart hat, in einem Traum zu dem Pharaon gesprochen hat und jetzt wird Josef derjenige sein, der aus dem Gefängnis geholt wird, um die Träume zu deuten. Und er macht das auch. Und dann wird er zum zweiten Mann im Ägypten. Und in dem Moment, wo man ihm Macht in die Hände gibt und der Pharaon sagt, es wird sich in Ägypten keine Hand und kein Fuß mehr heben ohne deine Zustimmung. In dem Augenblick wird er verheiratet. Das ist keine Liebeshochzeit, die da entsteht. Damals war das auch so gang und gäbe. Das war eine, arrangierte Hochzeit, so nennen wir das, Ehe. Die hat der Pharaon arrangiert und er hat ihm zur Frau gegeben, es steht in der Bibel, die Tochter des Potipheras, des Priesters von On. Und so wurde Josef der Herr über Ägypten. Sie hieß Asenat. Und Asenat ist sie war gewidmet der Göttin Neith. Das ist irgendwo in ihrem Namen drin. Neith, Asenat. Und jetzt könnte man sagen, wie kann diese Ehe gut werden? Aus der heutigen Perspektive kommen zwei zusammen, die sich nicht besonders lieben. Und dann sind sie auch noch unterschiedlich von der Nationalität. Er ist ein Hebräer und sie ist, vermutlich Ägypterin, auch wenn damals andere hier in Ägypten regiert haben. Er glaubt an Jahwe, an den Schöpfer des Universums und der Welt. Und sie glaubt an ägyptische Gottheiten. Ra, Neith und so weiter. So, das sind unterschiedliche Welten. Wie kann das gut werden? Und tatsächlich werden viele zu große Unterschiede bei Menschen, die zusammenkommen und sich dessen nicht bewusst sind. Das kann echt zu Konflikten führen. Aber in seinem Fall, wir sehen, dass er mit Gottes Hilfe diese Situation irgendwie gemeistert hat. Er hat sich eingesetzt für seine Familie, er bekommt diese zwei Jungs. Sie werden nachher in der Offenbarung, werden sie erwähnt als Träger, als Stammesträger, auch wenn sie das nicht sein sollten, weil sie sind ja nicht unter den 12 Stämmen jetzt im Alten Testament, aber in der Offenbarung sind sie da. Was ist geworden mit dieser Asenat? Sie wird nicht mehr erwähnt in der Bibel. Aber aufgrund der Kinder, die in der Offenbarung erwähnt werden, ich nehme an, dass er seine Familie zu einem Glauben herangezogen hat. Dass er ihnen geholfen hat, dass auch seine Frau und seine Kinder gläubige Menschen geworden sind. Wir können das nicht erzwingen. Jeder hat seine Freiheit. Aber wir können eine Atmosphäre schaffen, in dem das möglich ist. Und Gott macht es dann. Es gibt einen Roman über Josef und Asenat. Und der wurde geschrieben so kurz vor Jesus und von einem jüdischen Philosophen, der in Alexandrien lebte. Und er heißt Philon von Alexandrien. Und er hat einen Roman geschrieben über Josef und Asenat. Und in diesem Roman, wie auch in der jüdischen Tradition, finden wir, dass diese Frau und die ganze Familie eigentlich den Glauben an Jahwe gefunden hat. Und das ist erst einmal so der erste Gedanke. Der Josef, der hat eine Zukunftsperspektive entwickelt und er hat sich hingegeben, für andere Menschen, die Ziele für ihn waren nicht so egoistisch und hedonistisch und ist doch schön, dass ich jetzt der zweite Mann im Reich bin und jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ne? Das war nicht bei ihm der Fall. Er verwendete alles, was er hat und war, für das Gemeinwohl, für andere Menschen. Auch sein Name, den er bekommen hat vom Pharaon, als er eingesetzt wurde in diese wichtige Position, war eben halt Zaphenat Paneach, wie auch immer man das aussprechen mag. Man weiß nicht so genau, was das Wort bedeutet, was der Name bedeutet, der ägyptische. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir finden in der Literatur. Ein Offenbarer der Geheimnisse Gottes. Beide Namen passen zu ihm. Tatsächlich war er einer, der das Wort Gottes an Menschen gebracht hat. Da hat er sich auch für andere eingesetzt. Und seit Hieronymus gibt es auch diese andere Bedeutung, dass er so etwas wie ein Erlöser der Welt war. Tatsächlich die damalige Welt und Kultur hat er gerettet vor dem Hunger. Wie auch immer. Josef, als seine Brüder kamen und sie dann auch irgendwo in Angst waren, wie wird das jetzt ausgehen, als sie festgestellt haben, dass dieser Josef jetzt lebt und dass er diese Macht hat, waren sie in Angst und Panik. Als sie ihm begegnet sind, aber dann auch später, als sein Vater gestorben ist, da kam wieder die Angst hoch. Aber schaut mal, was Josef immer wieder sagt. Er sagt, habt keine Angst. Weil das, was ihr als Krise seht, ist eigentlich, ich bin da wegen Gottes Führung. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Überlegt mal, dass Josef zu diesem Punkt gekommen ist und diese klare Perspektive hat für sein Leben. Und er sagt, Gott hat einen Plan und ich bin ein Teil vom Plan Gottes. Ihr Lieben, ich denke, das ist der Höhepunkt in diesem Überlegen. Gott hat für jeden von uns einen Platz in seiner neuen Welt. Er hat uns erlöst. Wir glauben an Jesus Christus. Deswegen sind wir heute hier und wir loben Gott. Wir sollten das nicht anzweifeln. Im Gegenteil, wir können sicher sein, dass Jesus uns angenommen hat, uns unsere Sünden vergeben hat und dass wir zu ihm gehören. Aber da endet die christliche Geschichte nicht. Weil wenn wir einmal zu Gott gehören und warten, dass Jesus Christus wiederkommt, dann haben wir auch einen Auftrag auf dieser Welt. Und so hat Gott für jeden von uns, aber auch für jeden von euch, auch einen Platz in dieser Welt. Und diesen zu finden und einzubauen in unsere Lebensperspektive und Zukunftsperspektive, das ergibt Sinn. Das gibt dem Leben Sinn. Weil was bringt es mir, wenn ich alle meine Pläne verwirkliche? In Bezug auf Geld, auf Bildung, auf Familie, auf was weiß ich was. Und am Ende doch nicht den Plan Gottes für mein Leben, den Auftrag Gottes. Und schaut mal, Josef war doch kein Prediger. Was war er vom Beruf? Er war zunächst einmal Hirte mit 17. Und dann Sklave, wenn das ein Beruf sein soll. Arbeiter, würden wir heute sagen. Und dann Vorarbeiter. Und dann Hausverwalter. Und dann, er war kein Prediger, er war ein ganz normaler. Entschuldigt, dass ich das jetzt so ein bisschen auch im Humor sagen will. Ne? Aber er war mit seinem vollen Leben eingesetzt in die Verwirklichung des göttlichen Planes. Es geht nicht darum, dass eben halt auch in der Gemeinde Leute, die wir gewählt haben oder die uns geschickt werden als Prediger, im Prinzip den Auftrag der Gemeinde erfüllen. Na, die können uns einleiten und begleiten und organisieren und trainieren, aber jedes Gemeindeglied hat seinen Platz im Plan Gottes. Während wir das eine oder das andere sind und tun, fragen wir uns immer, Herr, aber was ist dein Wille und dein Plan für mich? Wo kann ich etwas bewirken? Dieses Wort, es ist sein Plan, euch und eure, Gott hat einen Plan. Und er hat mich mit einbezogen. Und das ist auch mein Gebet und mein Wunsch, dass Gott uns zu verstehen gibt, dass wir auch danach fragen, darum beten und dass es uns deutlich wird, wo unser Platz ist. Und das kann man schon gut entdecken aufgrund der Gaben, die uns der Geist gibt. Weil die kommen ja auch von oben, ne? Und wenn wir die verstehen und die dann so einsetzen, dann sind wir schon der Sache näher. Wenn wir die irgendwo begraben, naja, gibt's keine Hilfe. Am Ende des Lebens Jakobs, wo er schon verstorben ist, kam wieder diese Angst auf, Josef wird uns jetzt haben wir keinen Beschützer mehr, der Vater ist weg. Und jetzt kommt er vielleicht mit seiner Rachesucht oder irgendwas. Und der Josef spricht, das ist das letzte Kapitel im Buch, ich denke, dass das falsch drunter steht. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte, dass auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Das war sein Plan. Und so ist es geschehen. Ihr Lieben, diese Zukunftsperspektive brauchen wir, wenn wir unsere Krisen bewältigen wollen. Einen klaren Blick für das, was Gott mit uns im Leben vorhat. Und das kann sich auch schief entwickeln, weil wir merken durch die Geschichte im Christentum, dass das nicht immer so gewesen ist und dass das bei uns auch nicht immer so der Fall ist. Versteht ihr, wir kommen zum Glauben und nehmen Gott an als den Schöpfer und Erlöser und uns werden die Sünden vergeben und dann werden wir getauft. Und dann sitzen wir da. Jetzt sind wir Gemeindeglieder. Nein. Das Neue Testament zeigt uns, dass mit der Taufe ein neues Leben beginnt der Jüngerschaft. So wie Josef. Dass da sich eine Perspektive eröffnet. Aber bei manchen bleibt es ein mystisches Christentum. Das ist ein Begriff, den ich aus einem Buch entliehen habe. Es ist ein sehr interessantes Buch, es lohnt sich zu lesen. Es hat einen Titel, es ist in Englisch, glaube ich, nur zu haben. Und es heißt Public Faith. Der Glaube ist nicht nur etwas für mich, irgendwas Inneres, so für mich privat und persönlich. Der Glaube hat so diese Public, dieses Öffentliche, das Wirken in die Gesellschaft, wie beim Josef, fürs allgemeine Wohl. Und was ist dieses mystische Christentum? Das nennt er so, ne? Ein bisschen was Verborgenes, was für mich innen so das Gebet und das Fasten und das Bibellesen und irgendwo auch Gottesdienst. Aber es geht um mich, ja, um mein Heiligsein, um mein Gefühl. Und jetzt kommt der Sabbat und na, ihr kennt das ja. Ist ja alles nicht schlecht, ist gut, ist auch notwendig. Aber wenn es dabei bleibt, dass wir praktisch unsere Körner zählen, die wir essen und uns erfreuen, dass wir heilig sind und unsere Lieder singen und dann gehen wir wieder nach Hause, dann ist das ein Stück zu wenig, wenn wir dann das Leben von Josef betrachten oder das von Jesus oder auch das von den ersten Jüngern. Denn die Krisenüberwinder, die öffnen sich nicht nur für die persönliche Glaubenserfahrung, sondern in diesem prophetischen Denken öffnen sie sich für den Auftrag Gottes in Umgestaltung der Welt. Denn Jesus, der da kommt, der hat doch uns einen Auftrag gegeben, Menschen zu erreichen, die Menschen zu unterstützen, Menschen aufzubauen, sie in ihren Nöten zu treffen, in ihren Bedürfnissen. Dann gibt es die Verwirklichung und den Sinn und die Fülle des Christseins. Ansonsten bleiben wir in unserer mystischen Sphäre und wir pflegen, so eine persönliche Geistlichkeit und vielleicht auch so das Gemeinschaftliche, ne, ein Gottesdienst. Und vielleicht sind wir auch da manchmal sehr laut. Ja, der Herr kommt und wir müssen und ihr müsst und wenn ihr nicht tut, dann seid ihr schuldig. So läuft's nicht. Wir sind nicht schuldig. Aber wir haben einen Auftrag. Und wir haben einen Herrn, der uns erlöst hat. Und wir freuen uns wegen des einen, aber wollen uns auch bewusst werden, was das andere bedeutet. Und so möge uns Gott schenken, dass tatsächlich wie Josef wir Sieger werden in allen unseren Krisen und die sind täglich bei jedem von uns zu finden, indem wir die Vergangenheit loslassen können, aber dann auch die Perspektive aufbauen. Und zwar nicht für uns selbst, sondern für andere Menschen, dass wir diese prophetische Sicht bekommen. Und dieses Prophetische ist ja vom Wort Gottes, von Gott selbst. Ne? Und genauso war das mit Jesus. Im Neuen Testament lesen wir, dass er selbst gesagt hat, ich, das heißt der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Jesus ist gekommen, auch mit dieser Perspektive, sein Leben zu geben, für alle zu dienen, für andere da zu sein. Er hat diese prophetische Perspektive. Und ich wünsche uns das allen, dass unser Leben in all diesen Krisenzeiten und Problemen, die uns umgeben, dass wir reife Christen sind, die Vergebung erfahren haben und in der Dankbarkeit auch Vergebung geben können. Und dass wir täglich danach suchen und darum beten. Und wenn uns jemand auffordert und sagt, komm, mach doch mit, dass wir gleich drüber nachdenken. Und dass wir uns fragen, auch praktisch, wenn wir nach Hause gehen, was ist denn meine Rolle? Wo zeigt sich mein Glaube öffentlich? Wo kann ich was tun? Ich meine, das müsste eigentlich von innen kommen. Das müsste eigentlich von innen kommen. Bei Josef kam das aus der Beziehung zu Gott. Da braucht man keine Aufforderung. Eigentlich müsste man andersrum gebremst werden. Im Prinzip müsste der Prediger, wenn er darüber spricht, sagen, hey, seid mal ein bisschen langsamer. Rennt nicht gleich los. Spendet nicht so viel Zeit und. Ja, bitte, beruhigt euch ein bisschen. Nicht so aktiv. Ihr macht euch doch kaputt dabei. Im Prinzip müsste es doch so gehen. Weil wenn die Liebe Gottes in uns brennt und wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben, müssten wir sehr schwer zu bremsen sein. Möge uns Gott segnen in diesem Nachdenken über seine Gnade, über seine Liebe, die sich darin zeigt, dass er sich für uns geopfert hat und dass er unser Leben aus allen Krisen weiterführen möchte. Amen.